Hadi.
Schlien.
Ich habe mir einen Virus eingefangen.
Online?
Nee, offline. Tatsächlich offline.
Ah, verstehe. Ja, es ist die Saison. Wir haben gesprochen die Tage, da hat man es ja auch ein bisschen angehört.
Es geschehen tatsächlich auch noch Dinge offline, Hadi. Es ist verrückt.
Das ist Update verfügbar. Ein Podcast des BSI für Sicherheit im digitalen Alltag. Mit Schlien Gollmitzer und Hadi Röde.
Wobei das tatsächlich schon ganz interessant ist, Hadi. Das Statistische Bundesamt hat nämlich kürzlich erst wieder so ein Befragungsergebnis darüber veröffentlicht, dass 4% der deutschen Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren noch nie online waren. Nie, Hadi. Nicht einmal. Das sind rund 2,5 Millionen Menschen.
Also, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, nie online zu sein.
Ja, aber dabei sind wir ja eigentlich schon alt genug, um das tatsächlich erlebt zu haben. Also ich kann mich auch sehr schwer nur dran erinnern. Wie hat man denn zum Beispiel von unterwegs aus Bescheid gesagt, wenn man mal später als verabredet gekommen ist?
Ja, da kann ich dir einiges drüber erzählen, wie man nicht Bescheid sagt. Und zwar von beiden Seiten habe ich das erlebt. So nicht nur einmal, teilweise 2 Stunden umsonst an irgendeinem Parkplatz gewartet, weil die Mitfahrgelegenheit sich gedacht hat, ach, der kommt eh nicht mehr und ich irgendwie fünf Minuten später da eingetrudelt bin. Oder andererseits, andersrum, so ich, Entschuldigung, ich wollte eigentlich schon um 4 kommen, aber jetzt ist es 6:15, musst du noch die Wäsche machen, hat irgendjemand angerufen und der Hund und plötzlich.
Oh Gott.
Ja, genau.
Und so weiter und so weiter und so weiter.
Aber ich wüsste heute, muss ich sagen, ganz im Ernst, vieles gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich zum Beispiel meinen Urlaub planen will, wenn ich das Ganze nicht online machen soll. Also mit meinem Pizzeria Italienisch würde ich vielleicht irgendwo anrufen, so Scusi, avete una camera per due adulti, due bambini in agosto, questa anno oder so.
Kurzer Aufruf, können bitte ItalienischlehrerInnen einfach mal in die Social Media Kommentare oder auf Spotify kommentieren, ob Hadi auf diese Art und Weise ein Hotelzimmer finden würde in Italien. Oh, das fände ich interessant.
Würde mich auch interessieren. Ich nehme gern Kurse übrigens, bin da wirklich offen, schreibt uns. Aber nächstes Problem dann natürlich, wenn ich so überlege, wo finde ich überhaupt eine Nummer von einem Hotel? Also brauche ich das Telefonbuch von Sardinien oder sowas?
Bibione,
genau. Ja, da fahre ich natürlich hin.
Anderes Thema, aber auch echtes Leben. Ich war kürzlich in Hannover und ich wollte einfach nur ganz schlicht von A nach B, also nicht mal B wie Bibione, sondern wirklich nur von A nach B. Wie hätte ich denn da hinfinden sollen in einer ganz fremden Stadt ohne Handy? Und geschweige denn, wie hätte ich denn ein Ticket für die Öffentlichen dort kaufen können?
Viele Fragen ohne Internet. Was geht da eigentlich noch? Wie sollen wir diesen Podcast veröffentlichen? Müssen wir Kassetten verschicken an die geneigte Hörerinnen und Hörerschaft?
Und überhaupt, wie sollen eigentlich meine Freunde jemals erfahren, dass ich auf einem Konzert war, wenn ich gar kein verwackeltes Video davon auf Social Media posten könnte?
Also ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, Schlien und ich sind lebensuntauglich, wenn ihr uns die Smartphones wegnehmt, falls es so rüberkommt. So ein Körnchen Wahrheit ist da schon dran. Also in vielen Lebensbereichen wären wir wahrscheinlich schon erstmal aufgeschmissen. Alle, die uns zuhören, davon gehen wir aus, hier bei Update verfügbar, haben ein digitales Leben. Und natürlich freuen wir uns auch darüber, dass es immer noch jedes Jahr ein paar Tausend oder Zehntausend sind, die neu damit anfangen, das Netz aktiv zu nutzen. Weil, wenn ich die Statistik richtig kapiert habe, Schlien, es waren ja auch mal noch mehr Menschen in Deutschland und anderswo, die noch nie online waren. Und die Zahl sinkt und sinkt und sinkt.
Im Vorjahr waren es 5%, richtig.
Wie lange hast du denn dann dein digitales Leben eigentlich schon? Wann hat es denn so angefangen?
Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich 1997 das erste Mal im Internet Gassi war mit dem Lycos-Hund. Diese alte Suchmaschine damals, der schwarze Hund, der losgedüst ist, um alles zu finden, was ich im Netz suche.
Ja, 1997 scheint irgendwie so ein Jahr gewesen zu sein. Ich glaube, da hatte ich meine erste Handynummer, die ich übrigens bis heute habe. Also ist jetzt auch schon fast 30 Jahre her, total verrückt. Und habe auch so eine Mailadresse aus derselben Zeit, die ich bis heute benutze. Ganz schön lang, oder?
Man könnte fast sagen, unser digitales Leben ist mittlerweile erwachsen geworden. Wahrscheinlich hat es sogar schon eine Berufsausbildung abgeschlossen.
Ja, und hat so einiges angesammelt auf dem Weg. Ich habe neulich mal meinen ganzen Passworthaushalt auf einen Passwortmanager umgestellt. Und deswegen habe ich da eine Zahl gesehen, wo ich mir dachte, hä? Kann das sein? Wie viele Accounts seitdem zusammengekommen sind, die ich überall da zusammengesammelt habe, die ich irgendwo mal angelegt habe. Natürlich benutze ich die nicht mehr aktiv alle, aber für die habe ich bis heute die Login-Daten da irgendwo parat. Schätz mal, wie viele?
Wie viele Accounts du angesammelt hast seit 1997 im Internet? Nee,
wahrscheinlich sogar noch kürzer. Wie viele Accounts jetzt heute in meinem Passwortmanager so sind? Mit Login und Passwort.
258.
Ja, okay, nicht schlecht. Zumindest mal die halbe Strecke. Es sind 598.
Nein! Wie, nur 500, 800, das sind ja 600 Accounts. Bei zwei hast du garantiert vergessen.
Ja, genau. Und die habe ich irgendwann mal angelegt und irgendwann mal abgespeichert mit Login und Passwort. Ich nehme mal an, mein digitales Leben, das wird ja noch weiter wachsen. Und ziemlich selten bisher, bis zur Vorbereitung dieser Folge, habe ich drüber nachgedacht, hey, liebe 598 Accounts, was passiert eigentlich mit euch, wenn ich direkt nach dieser Podcast-Aufnahme auf die Straße gehe und zum Beispiel einen schweren Unfall habe? Oder wenn ich mich wegen einer Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung auf einmal nicht mehr selber um meinen Kram kümmern kann, von jetzt auf gleich, der ja immer mehr ein digitaler Kram ist, wie wir vorhin gehört haben. Deswegen reden wir heute in Update verfügbar über das Thema digitaler Nachlass. Was das genau ist, dazu kommen wir gleich. Ich selber muss sagen, ich habe das, was ich dazu gehört habe, so interessant gefunden, dieses Thema, dass ich euch empfehlen würde, zumindest noch nicht auf Skip zu drücken, wenn ihr jetzt denkt, Nachlass, das klingt ja so, als würde ich mein Testament machen. Soweit bin ich noch nicht.
Und wann bin ich denn dann soweit, zum Beispiel als digitale Enkelin?
Naja, wir sind sofort soweit, würde ich sagen.
Okay, dann ist es aber jetzt, Hardy, an der Zeit, dass du mir und unseren HörerInnen noch mal ein bisschen genauer erklärst, worum es da geht.
Was ist ein digitaler Nachlass? Was passiert mit unseren digitalen Daten, wenn wir sterben oder uns aus anderen Gründen länger nicht drum kümmern können? Zum Beispiel nach einem Unfall. Unsere vielen Online-Konten verschwinden nicht einfach. Die bleiben bestehen, oft jahrelang. Unsere Mails, Social-Media-Profile, die Bilder in der Cloud, Online-Banking oder Online-Broker-Konten, aber auch digital geschlossene Verträge, Streaming-Abos oder ein Krypto-Wallet, die gehören zu unserem digitalen Nachlass. Wenn niemand die Zugangsdaten zu all dem hat, stehen die Angehörigen zum Beispiel im Fall unseres Todes vor verschlossenen Türen. Darum sollten wir vorsorgen. Erstmal brauchen wir eine Übersicht mit den wichtigsten Konten und Passwörtern. Die sollten wir dann sicher aufbewahren. Das geht zum Beispiel auch in einem Passwortmanager auf dem Rechner. Dann sollten wir schriftlich festhalten, wer sich um was kümmern soll, wenn wir es nicht mehr können, in einer digitalen Nachlassverfügung. Und welche Daten sollen aufbewahrt werden und welche einfach gelöscht. Ohne eine solche Regelung ist es sehr schwer für alle, die sich um unsere Daten kümmern wollen. Verträge laufen weiter, Social-Media-Profile bleiben bestehen und Dokumente und Erinnerungen gehen vielleicht verloren. Ordnung schaffen im digitalen Leben ist also wichtig, am besten jetzt gleich. Sogar wenn wir über Themen wie Nachlass oder Testament noch nie nachgedacht haben, weil wir jederzeit in eine Situation kommen können, in der wir nicht mehr einfach selbst handeln können. Ich habe mich zu unserem Thema digitaler Nachlass unterhalten mit Johannes Diller. Er ist Mobilreferent beim Digitalen Engel. Was ein Mobilreferent genau macht, das wird er uns gleich erzählen. Der Digitale Engel, der Verein, bei dem er arbeitet, der unterstützt Seniorinnen und Senioren dabei, dass sie am digitalen Leben teilhaben können und dass sie da selbstbestimmt und sicher unterwegs sind. Dass der digitale Nachlass, wie gesagt, ganz und gar nicht nur für Seniorinnen und Senioren ein Thema ist, darum ging es natürlich auch in unserem Gespräch. Meine erste Frage an ihn ging erstmal zu Johannes' Arbeit im Verein und zu seiner Mission. Johannes Diller arbeitet beim Digitalen Engel als Mobilreferent. Was das ist, das wird er mir gleich erzählen. Jedenfalls berätst du, Johannes, Seniorinnen und Senioren beim Umgang mit digitaler Technologie. Hallo und sehr schön, dass du für uns dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo. Freut mich auch sehr, dass ich dabei sein kann.
Johannes, sag mir kurz im Überblick, was macht ihr beim Digitalen Engel? Was ist eure Mission und was bietet ihr an?
Ja, also was wir machen beim Digitalen Engel ist, wir fahren mit zwei Infomobilen durch ganz Deutschland, um eben da ältere Menschen zu unterstützen im Umgang mit der digitalen Welt. Da besuchen wir zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser oder sind auch im Sommer gerne mal mit unserem Infomobil auf irgendeinem Stadtfest oder auf einem Wochenmarkt und alle können zu uns kommen und uns ihre Fragen zur digitalen Welt stellen.
Was sind da genau diese Fragen? Mit welchen Themen kommen Seniorinnen und Senioren zu euch?
Das sind ganz oft erstmal so überhaupt Grundlagenfragen, wo es dann darum geht, wie lade ich mir eine App herunter? Wie kann ich irgendwie mit meinem Smartphone auch Video telefonieren? Wie verschicke ich ein Bild an meine Kinder? All das im Umgang eben mit dem Gerät ganz viel. Aber oft auch doch das Sicherheitsthema. Das ist ja auch was uns wichtig ist, eben, weil ich ja vom Verein Deutschland sicher im Netz auch komme. Und das ist natürlich auch uns immer wichtig, auch den sicheren Umgang eben auch den Leuten zu vermitteln, die zu uns kommen.
Ja, spannendes Feld. Einer deiner Vorträge, den du ab und zu hältst aus diesem großen Spektrum an Themen, ist der digitale Nachlass, über den wir heute sprechen. Was das im Grunde genommen ist, haben wir ja gerade schon gehört. Wie erklärst du das in deinen Vorträgen, sodass es deine Zuhörerschaft versteht? Womit fängst du an und wie erklärst du, dass es wichtig ist?
Ja, also ich versuche das natürlich sehr niedrigschwellig zu machen. Das machen wir bei all unseren Veranstaltungen. Heißt, ich frage oft einfach auch erstmal in die Runde, was die denn bis jetzt so alle nutzen, die Teilnehmenden, die jetzt vor mir sitzen. Und dann kriegt man doch einiges zusammen, wenn man da mal so rumfragt. Und da leite ich das dann so ein bisschen her und stelle dann einfach vor, was da wirklich alles dazugehört zum digitalen Nachlass. Weil da geht es ja wirklich um sehr viel mehr, als was man jetzt auf Anhieb vielleicht denkt. Also da kommt ja alles zusammen vom E-Mail-Konto bis hin zu dann wirklich den Dateien, die auf dem Smartphone irgendwie abliegen.
War unsere Liste vollständig vorhin oder hast du noch was vermisst?
Ich meine, sie war schon ziemlich lang, die Liste, aber es gibt noch so viel, also das sind ja auch Sachen wie irgendwie vielleicht noch nur Abos, die man abgeschlossen hat, irgendwie ein Streaming-Abo, wo nicht irgendwie was noch läuft oder irgendwo anders eben noch Benutzerkonten oder auch vielleicht irgendwie auch Sachen, wenn es um Finanzen geht, PayPal-Konto und so weiter.
Hast du dich vor deiner Arbeit jetzt in diesem Bereich persönlich schon mit dem Thema digitaler Nachlass irgendwie befasst?
Also vor meiner Arbeit muss ich auch ehrlich sagen, nein. Das war dann tatsächlich auch jetzt durch die Arbeit, dass ich dann auch da auch selber wirklich mich noch mehr damit beschäftigt habe und das dann auch für mich selber mal angegangen bin.
Hattest du da irgendwie einen Aha-Moment? So, ach, das gehört ja auch dazu? Oder was war so dein Weg dahin? Wie hast du dich dem Thema genähert?
Es war auch schon so ein bisschen, dass ich mir auch einfach nicht bewusst war, wie viel es doch einfach dann ist. Also auch wo ich mir dann halt mal, also habe ich jetzt schon eine ganze Weile, aber halt dann so wirklich Passwortmanager und so eingerichtet habe, ist mir dann halt auch erst aufgefallen, wo ich denn wirklich überall angemeldet bin. Also dass ich halt auch wirklich so viele Benutzerkonten noch irgendwo habe, wo ich auch gar nicht mehr so ganz genau alle so im Blick halt hatte.
Ist das Thema digitaler Nachlass, würdest du sagen, ein Thema für Seniorinnen und Senioren oder kommt es dann doch erst so ganz hinten? Du hast schon erwähnt, was so die Hauptthemen sind, einfach den alltäglichen Umgang. Wie reagieren die darauf, wenn du mit denen über das Thema sprichst?
Also ich muss schon sagen, es ist nicht das Thema, was jetzt an erster Stelle steht für einige, weil eben viele erstmal überhaupt noch dabei sind, wirklich die Grundlagen zu erlernen. Einfach, dass sie sich sicher fühlen im Umgang mit überhaupt der digitalen Welt, mit ihrem Handy, mit ihrem Computer. Das ist für viele erstmal die Priorität. Aber ich merke schon, dass auch da immer mehr auch ein Bewusstsein schon da ist und immer mehr auch Leute offen dem gegenüberstehen und auch die Veranstaltung dann durchaus auch gewählt wird. Ich glaube, das nächste Mal werde ich es jetzt dann im April wieder haben.
Was sind denn die ersten Schritte, die du deinen Klientinnen und Klienten, Seniorinnen und Senioren an die Hand gibst? Wo fangen wir an? Also auch für mich, für meine innere digitaler Nachlassliste ist es ja genau dasselbe, weil wir haben ja schon besprochen, es betrifft ja ganz und gar nicht nur Seniorinnen und Senioren.
Also der erste Punkt, wo ich ansetzen würde, wäre erstmal sich selber ganz klar zu werden, wo bin ich überhaupt überall angemeldet. Also erstmal wirklich so ganz klassisch vorgehen und gucken, wo habe ich überall Benutzerkonten und dann vielleicht das auch nutzen, um schon mal so ein bisschen selber jetzt auszusortieren. Wenn ich feststelle, ich brauche das ja gar nicht mehr, kann ich das ja vielleicht jetzt einfach schon mal löschen, um irgendwie ein bisschen da weniger dann eben auch an Konten zu haben. Und dann natürlich auch gucken, was sind es noch für Daten, die ich noch irgendwie besitze? Was für Geräte habe ich? Was ist da drauf? Sind das irgendwie Fotos, die vielleicht auch dann vielleicht an die Kinder oder an die Enkelkinder oder Freunde irgendwie weitergegeben werden sollen? Und das einfach alles mal kategorisieren und einfach gucken, was habe ich? Und dann im Idealfall auch entweder sagen, ich erstelle ganz klassisch irgendwie in Papierform wirklich eine Liste, schreibe da auch dann natürlich die Benutzernamen und Passwörter mit auf und mache dann auch gleich noch einen Vermerk, was soll damit mal passieren. Die Alternative dazu wäre es natürlich, das digital dann zu machen, also Nutzung von Passwortmanager oder anderen Diensten, die eben so eine Verwaltung anbieten.
Wenn ich da mal einhaken darf, wie hoch ist da die Hürde? Also auch hier kleines Geständnis, ich habe meinen Passwortmanager so richtig erst seit ein paar Monaten in Betrieb, habe alle meine Accounts immer an ganz unterschiedlichen Stellen digital, analog in einzelnen Apps verwaltet und dachte mir, okay, jetzt ist es mal Zeit, das zu bündeln. Also ich bin da auch ein Late Adopter. Ist das was, was auch bei Seniorinnen und Senioren funktioniert für die? Oder ist es dann doch eher der Passwortmanager auf Papier sozusagen, die Liste?
Ja, also bei der Mehrheit ist es dann schon wirklich mehr das in Papierform. Aber auch da stelle ich durchaus fest, dass auch immer mehr offener gegenüber jetzt der Idee sind, das auch digital zu verwalten.
Hier ist ein ganz zentrales Thema, auf das ich persönlich auch noch keine Antwort so schnell hätte. Wie hinterlege ich diesen digitalen Nachlass auf eine sichere Art und Weise? Zunächst mal also die Papierliste. Hältst du die denn für sicher? Ist das sicher aus deiner Perspektive, wenn ich die in einen Ordner stecke und zu anderen Unterlagen einfach bei mir zu Hause ins Regal stelle?
Es kommt halt wirklich drauf an, wo ich das dann halt aufbewahre. Also wenn es jetzt wirklich ein sicherer Ort ist, wo es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass da jemand anderes, der da nicht hin soll, hinkommt, dann halte ich es schon für einen Weg, den man so gehen kann. Aber natürlich wäre jetzt das Allersicherste, das Ganze irgendwie vielleicht in ein Schließfach bei der Bank oder so zu bringen.
Und dann ist ja noch die vielleicht größte Frage, wem gebe ich da Zugang? Egal in welcher Form die Liste existiert, ist es eine auf Papier und ich sage jemand, da findest du es übrigens, oder ist es ein Passwortmanager, wo ich dann jemand das Hauptpasswort verrate? Wie agiere ich da? Weil eigentlich, wenn wir eins gelernt haben, ist es ja das Passwort, das kennst du und sonst niemand und dann ist es sicher. Und in dem Fall muss man ja im Grunde seine eigene Sicherheit planmäßig an der Stelle durchbrechen.
Ja, deswegen ist es halt extremst wichtig, sich ganz genau vorher zu überlegen, wem vertraue ich diese Daten an, diese Passwörter dann. Es gibt ja mittlerweile auch zum Beispiel Firmen, die für einen so eine Verwaltung anbieten. Da würde ich auch sagen, sollte man schon erstmal sehr auch skeptisch sein und auch wirklich gut überlegen und gucken, ob man irgendwie wirklich im Extremfall jetzt dann irgendwie so einer Firma sogar Passwörter anvertraut. Das würde ich nicht empfehlen. Das heißt, es geht eher darum, wirklich zu gucken, im Familienkreis, im Bekannten-, Freundeskreis irgendwie wirklich halt eine Person im Idealfall zu finden, wo man jetzt wirklich sagt, der vertraut man halt vollkommen und weiß, dass da nichts irgendwie passiert, dass die Person dann nicht irgendwie was machen wird mit den Daten, was man nicht möchte.
Also betrifft ja auch Dinge, die zu Lebzeiten einer Person noch passieren oder notwendig werden. Wenn ich drüber nachdenke, dass jemand vielleicht motorisch eingeschränkt ist und einen Computer nicht so umfassend bedienen kann wie du oder ich. Wenn ich mir vorstelle, jemand ist von der Wahrnehmung her eingeschränkt, dann braucht der oder die ja Unterstützung, auch im ganz normalen Alltag. Und auch da ist diese Vertrauensfrage, denke ich mal, sehr zentral, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich auch sagen, gibt es gar keinen großen Unterschied zwischen, ob es jetzt um Sachen im analogen Leben oder im digitalen Leben geht.
Also wenn ich selber zum Beispiel mobilitätseingeschränkt bin und jemand meine Überweisungsträger zur Bank trägt und dort einwirft oder so, dann gibt es ja im Grunde ein recht ähnliches Risiko des Missbrauchs und brauche ich ja genau dieselbe Vertrauensgrundlage.
Würde ich so unterstreichen. Ich würde vielleicht sogar fast sagen, dass möglicherweise das Risiko bei dem, was du jetzt beschrieben hast, teilweise noch höher sein kann. Ich hatte das auch gerade erst neulich bei uns, dass in einer Veranstaltung, die wir zusammen mit einer Bank gemacht haben vor Ort, dann auch eine Bankmitarbeiterin mit dabei war und die hat dann auch erzählt aus ihrem Alltag, dass es da wirklich viel häufiger auch mal vorkommt, dass irgendwie versucht wird, so einen Überweisungsträger zu fälschen.
Also dann ist das digitale Leben gar nicht mal unbedingt riskanter und müssen wir da nicht besonders Angst davor haben, sondern dann ist Vertrauen im Grunde die Kernthematik, um die sich hier wie dort alles dreht.
Würde ich so sagen, ja.
Nochmal generelle Frage zum Abschluss zu deinen Beobachtungen, wie das digitale Leben von Seniorinnen und Senioren aussieht. Du machst das seit 4 Jahren. Was beobachtest du da? Gibt es Dinge, die einfach selbstverständlicher werden? Zum Beispiel Online-Banking, die Smartphones hast du schon erwähnt. Machst du da Beobachtungen, dass vielleicht auch die Kompetenzen selbstverständlicher werden, mit denen Seniorinnen und Senioren mit digitaler Technik umgehen?
Ja, es wird auf jeden Fall selbstverständlicher, erstmal, dass Geräte da sind. Also ich habe es immer seltener jetzt zum Beispiel, dass jemand in eine Veranstaltung von uns kommt und der oder die kein Smartphone oder überhaupt gar kein digitales Gerät hat. Das wird immer seltener. Oder auch so Sachen wie E-Mail-Adressen. Also dass schon die große Mehrheit dann jetzt auch wirklich eine E-Mail-Adresse hat, weil es auch immer mehr halt vorausgesetzt wird natürlich in vielen Bereichen, wo es ja gar nicht mehr geht ohne E-Mail-Adresse, wo immer die Abfrage kommt. Aber sonst ist es schon auch nach wie vor so, dass viele erstmal einfach immer noch doch auch Probleme mit erstmal den Grundlagen haben und viele auch immer noch da dabei sind, halt erstmal so die ganzen Grundlagen, die Bedienung von einem Gerät auch zu erlernen.
Wenn du in so einem Vortrag oder im persönlichen Gespräch jetzt zum Thema digitaler Nachlass die Antwort kriegst, ach, die paar Mailadressen oder Bilder oder sonst was, soll sich halt jemand anders drum kümmern, wenn ich nicht mehr bin, interessiert es ja sowieso mich persönlich zumindest nicht mehr. Was antwortest du da?
Ja, das ist vielleicht aber die Nachkommen interessiert auch, weil ja auch teilweise es um Gelder geht oder auch darum, dass dann teilweise auch zum Beispiel Identitätsdiebstahl passiert, dass dann teilweise auch Konten quasi, die noch existieren, irgendwie gehackt werden und dann weiterverwendet werden zum Beispiel und die sich dann halt ausgeben als die verstorbene Person. Deswegen ist das durchaus ein Thema, was auch halt natürlich dann die Hinterbliebenen ziemlich beschäftigen kann. Und wenn man das halt nicht möchte, sollte man den digitalen Nachlass eben selber regeln.
Johannes, vielen Dank, dass du erzählt hast aus deiner Arbeit beim Digitalen Engel.
Ja, sehr gerne.
Sehr schönes Interview, Hardy, und super interessant. Also mich habt ihr definitiv gecatcht. Ich setze mich jetzt mit diesem Problem auseinander. Und ich dachte jetzt aber auch die ganze Zeit so drüber nach, wen bestimmt man denn da dann so als Person, als digitalen Nachlassverwalter oder Verwalterin? Wenn du verheiratet bist, ist es vielleicht relativ simpel, dann sagst du, okay, Partnerin oder Partner. Was machst du denn, da musste ich gerade drüber nachdenken, wenn du alleinerziehende Mutter bist, was ich jahrelang war, wen hätte ich denn da bestimmt? Also eigentlich hätte ich dann letztlich vielleicht meine Mutter wählen müssen, aber die ist ja nun auch nochmal eine Generation über mir, theoretisch. Ist schon eine interessante, spannende Frage und ich glaube, da muss man gut drüber nachdenken, wen man da bestimmt dafür.
Ich habe die Recherche zum Thema und das Gespräch mit Johannes auch jetzt zum Anlass genommen, das nochmal ein bisschen genauer anzuschauen, weil mein digitaler Nachlass auch noch nicht 100% digital ist und gut geordnet. Was mir ein bisschen die Sorge genommen hat, dass ein riesenkomplexes Thema auf mich zurauscht, das ist, dass es wahnsinnig gute Unterlagen gibt, zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale. Die kann man sich anschauen. Link geben wir euch in den Shownotes hier zu dieser Folge. Da gibt es zwei zentrale Dokumente, das ist es eigentlich schon, die kann man sich erstmal in Ruhe durchlesen. Das eine ist für das, was gibt's überhaupt und was soll damit passieren? Also eine große Liste und Handlungsanweisung. Und das zweite ist das, was du ansprichst, Schlien. Dieser Mensch soll die Vollmacht über meinen digitalen Nachlass haben. Und das finde ich eben einen super Start, um diese, in meinem Fall, 598 Accounts mal in Gedanken durchzugehen. Und da Ordnung zu schaffen, Schritt für Schritt. Also mich hat das ziemlich motiviert.
Hadi, hast du aber vielleicht trotzdem auch auf dem Schirm, dass du jede Woche ein paar von diesen 598 Accounts löschen könntest, solltest, müsstest, einfach zumachen, sodass du in, sagen wir mal, einem Jahr nur noch die Hälfte davon zur Verfügung hast?
Ja, also zwei Postnummern, wie sich rausgestellt hat. Ich habe die und die brauche ich in jedem Fall nicht. Das ist mein Ziel für diesen Monat, einen Post-Account zu machen.
Nee, es ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen wie den alten Papierordner daheim einfach mal aussortieren, die alten Belege von 2004 wegschmeißen und so weiter. Dabei merken, dass man vielleicht auch diese Mitgliedschaft im Fitnesscenter gar nicht mehr so dringend braucht mittlerweile. Es ist wie ein digitaler Frühjahrsputz und das passt ja fantastisch zur Jahreszeit gerade. Es war gerade Frühlingsanfang. Wir sagen euch dann am besten in der nächsten Folge von Update verfügbar, was bei uns rausgekommen ist und was jetzt so in unserem digitalen Altpapiereimer gelandet ist, oder?
Von April auf Mai 2025 schrubben wir einmal richtig durch in unseren digitalen Haushalten. Alle Informationen, wie gesagt, zum Thema findet ihr in den Begleitinfos zu dieser Folge.
Und das war die Folge 53 von Update verfügbar. Das ist der Podcast des BSI, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Und wir bedanken uns fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank dass ihr bei uns wart. Und auch in dieser Folge freuen wir uns, wenn sie euch gefallen hat, wenn ihr uns liked und uns folgt auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Lasst uns ein Sternchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns über eine Bewertung von euch.
Und falls ihr Fragen habt zur Sicherheit im digitalen Alltag, dann findet ihr das Team des BSI auf Facebook, auf Instagram, auf Mastodon, auf YouTube. Alle Kontaktadressen findet ihr auch in den Shownotes.
Dann bis zum nächsten Update.
Bis zum nächsten Update.